Herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinter Fragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität Leben? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich freue mich sehr, weil wir jetzt in eine neue Mini-Reihe gehen. Und zwar beschäftigen wir uns mit dem Thema von Narzissmus. Das ist ein Bereich, der in der heutigen Zeit tatsächlich aktueller denn je ist, auch wenn er schon seit Jahrzehnten, zumindest aus meiner Wahrnehmung, schon immer wieder die Runde macht und auch im Alltag, oft auch in der Alltagssprache angekommen ist. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, einen Überblick zu geben, sowohl in die verschiedensten Dynamiken, die Entstehungsmuster und auch wie man diese überhaupt im therapeutischen Kontext erfassen und auch tatsächlich, wie man da überhaupt für sich weiterkommen kann, sowohl als betroffene Person mit Narzissmus als auch von Betroffenen, die Narzissten im Umfeld haben, sei es in Familie, Partnerschaft oder wo auch immer. Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass ich schon mit meiner Schwester im Podcast Psychotriff Coach, ich werde den Link in den Shownotes packen, bereits eine Folge gemacht habe mit Professor Dr. Hinrich Lamers, der da sehr erfahren ist in dem Bereich, auch mehrere Bücher rausgebracht hat. Und wenn ihr da aufgeschlossen seid, hört euch die Folge gerne an. Leider gibt es nicht mehr den YouTube-Link zu Psychotriff Coach. Das war ein technisches Problem. Sonst hättet ihr auch noch das Video sehen können. Es war tatsächlich ein Video zu Corona-Zeiten. Da hatten wir nämlich uns entschieden, dass wir es als ein Online-Interview führen. Aber man kann es noch als Audio sicherlich bei den namhaften und auch bekannten Plattformen auch hören. Ja, kommen wir zur Folge 1. Und zwar geht es um, wenn Liebe Kontrolle wird. Also Narzissmus, Trauma und Beziehung. Das ist der Titel dieser Mini-Reihe. Und die heutige Folge bezieht sich auf, warum sich narzisstische Beziehungen am Anfang wie die große Liebe anfühlen. Ich möchte direkt am Anfang etwas ganz, ganz Wichtiges sagen. Diese Reihe soll wirklich keine einfache Narzissten sind böse Reihe werden. Ja, das ist mir wirklich ganz wichtig. Sie soll es aber auch nicht verharmlosen. Denn narzisstische Beziehungsmuster können tatsächlich Menschen tief verletzen. Es kann verwirren, es kann auch dazu führen, dass Menschen sich abhängig machen, dass auch das Selbstwert erschüttert wird und dass es auch sogar dazu führt, dass Menschen sich selbst immer weniger glauben. Gleichzeitig ist der Begriff Narzissmus aber im Alltag tatsächlich so und auch in sozialen Medien so zu einem, ja ich sag mal, bekannten Begriff geworden, der tatsächlich an vielen Stellen zu finden ist. Und man könnte jetzt sagen, wenn ich jetzt nur an meine Psychiatriezeit denke, dass wenn ich so an Psychotherapie-Fachstationen denke, dass oft der Fall war, dass man da gesagt hat, ah ja, hier ist Narzissmus, da ist Narzissmus, was sicherlich auch auf der einen oder anderen Person zugetroffen hat, aber oft auch ein Schutzmechanismus darstellt. Also sowohl als auch Fachperson, weil Narzissmus ein Stück weit auch hilft, die Beziehungsgestaltung in eine gewisse Dynamik auch zu benennen. Also sprich, wenn ich sage, die Person ist narzisstisch, sage ich gleichzeitig, dass die Person ein Problem hat und auch, dass die Person selber das Problem darstellt. Das macht es tatsächlich auf der einen Seite vielleicht für mich erstmal leichter, aber tatsächlich ist es viel komplexer. Und aus diesem Grund ist diese Mini-Reihe jetzt entstanden, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mich wirklich diesem Thema mal annehmen und mit euch die wichtigsten Dinge da im Zusammenhang mal durchgehen. Nicht jeder egoistische Mensch ist narzisstisch. Das müssen wir erstmal festhalten. Und auch nicht jeder verletzte Mensch und verletzende Mensch hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Da sind wir schon im Bereich der Erkrankung. Und nicht jeder bindungsvermeidende Mensch ist ein Narzisst. Und nicht jede schwierige Beziehung ist automatisch narzisstischer Missbrauch. Also das müssen wir schon mal uns im Vorfeld klar machen. Es gibt aber narzisstische Dynamiken. Und diese Dynamiken können sehr zerstörerisch sein. Und darum soll es in dieser Reihe halt tatsächlich gehen. Also nicht irgendwelche vorschnellen Etiketten, sondern um Verstehen. Und es geht auch nicht um Entschuldigung, sondern es geht hier wirklich mehr um Einordnung. Und in dieser Folge möchte ich mit einer Frage beginnen, die viele Betroffene bestimmt schon längst beschäftigt hat. Warum fühlt sich eine narzisstisch geprägte Beziehung am Anfang oft nicht schlecht an? Warum fühlt sie sich manchmal sogar außergewöhnlich gut an? Und warum erzählen so viele Menschen im Rückblick, am Anfang war es unglaublich. Ich dachte, ich hätte endlich jemanden gefunden, der mich wirklich versteht. Noch nie hatte ich mich so gesehen, so begehrt, so besonders gefühlt. Es war, als wäre da endlich jemand, der genau wusste, was ich brauchte. Und genau hier liegt einer der wichtigsten Punkte dieser Folge. Das Problem narzisstischer Beziehungen ist oft nicht, dass sie am Anfang schlecht sind. Das Problem ist hier vielmehr, dass sie sich am Anfang außergewöhnlich gut anfühlen können. Und genau das macht es so schwer zu erkennen. Ich möchte hier nochmal sagen, das heißt nicht, dass wenn sich eine Beziehung gut anfühlt, dass sie automatisch mit Narzissmus zu tun haben muss. Aber wir versuchen das ein Stück weit einzugrenzen. Was meinen wir überhaupt mit narzisstischen Beziehungen? Es gibt tatsächlich narzisstische Eigenschaften. Also zum Beispiel sowas wie ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung oder Kränkbarkeit oder auch eine Selbstbezogenheit. Das sind jetzt klassische Sachen, die ich sage, die aber nicht automatisch schwarz-weiß auf alle zutrifft. Das ist jetzt mehr eher das, was man, sagen wir mal, wenn man so eine Kategorie aufmachen würde von, ich sage jetzt mal, narzisstischen Eigenschaften, die häufigsten sind. Dann Überlegenheitsfantasien oder ein Bedürfnis, besonders zu sein. Schwierigkeiten zu haben, auch mit echter Empathie. Oder das starke Bedürfnis, das eigene Selbstwertgefühl über andere zu stabilisieren. Und der letzte Punkt, den ich jetzt genannt habe, ist, würde ich auch sagen, einer der, die richtig tricky sind und ihr auch im Laufe der Folgen noch öfter von mir genannt bekommt. Diese Anteile können viele Menschen nämlich in bestimmten Situationen zeigen. Das alleine ist noch keine Persönlichkeitsstörung. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, also im Sinne von jetzt Erkrankung, meint ein deutlich stabileres, überdauerndes Muster, das sich durch verschiedene Lebensbereiche zieht und mit erheblichen Schwierigkeiten in Beziehungen, Selbstwertregulation, Empathie und Verantwortung einhergeht. Und dann gibt es noch etwas Drittes. Die sogenannten narzisstischen Dynamiken. Damit meine ich Beziehungsmuster, in denen ein Mensch den anderen immer stärker in eine Rolle bringt. Also als Spiegel oder sowas wie als Bewunderer, als Retter oder sowas wie als Verantwortlichen oder als Schuldigen oder als Stabilisator des eigenen Selbstwertes. Und genau solche Dynamiken können auch dann entstehen, wenn wir nicht bei jedem Menschen sofort eine Diagnose stellen können oder sollten. Das ist mir echt wichtig. Denn in dieser Reihe geht es nicht darum, Diagnosen aus der Ferne zu stellen. Es geht darum, Beziehungsmuster zu verstehen. Viele Menschen stellen sich eine schädliche Beziehung so vor, dass sie am Anfang an erkennbar schädlich ist. Dass jemand von Anfang an abwertet, kontrolliert oder auch manipuliert oder auch total kalt ist. Aber bei narzisstisch geprägten Beziehungen ist das oft nicht so. Am Anfang kann es genau andersrum sein. Da ist plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Interesse, auch sehr viel Bewunderung und viel Nähe, auch viel Intensität. Der andere schreibt ständig, meldet sich sofort, will alles wissen, macht Komplimente, sagt Dinge, die tief berühren, spricht vielleicht sehr schnell von Seelenverwandtschaft oder von besonderer Verbindung, sowas wie von Schicksal oder von noch nie habe ich so jemanden wie dich getroffen. Und wenn ein Mensch lange nicht wirklich gesehen wurde, dann kann genau das enorm wirken. Denn Menschen sehen sich nicht nur nach Liebe, sie sehen sich danach, erkannt zu werden, gesehen zu werden und auch bedeutend zu sein. Und genau daran dockt Lovebombing an. Was ist das? Lovebombing bedeutet wörtlich übersetzt ungefähr mit Liebe bombardiert werden. Der Begriff beschreibt eine Phase intensiver Zuwendung, Idealisierung und emotionaler Überflutung am Anfang einer Beziehung. Typisch können sein überwältigende Komplimente, sehr schnelle Nähe, ständige Nachrichten, die kommen, oder große Zukunftsversprechen, intensive Aufmerksamkeit, schnelles Sprechen über Liebe oder Schicksal, das Gefühl, auf einen Podest gestellt zu werden und manchmal auch sehr frühe emotionale oder sexuelle Verschmelzung. Wichtig ist, nicht jede intensive Anfangsverliebtheit ist Lovebombing. Und auch nicht jeder Mensch, der begeistert ist, ist narzisstisch. Und auch nicht jede schnelle Nähe ist automatisch gefährlich. Gerade am Anfang einer Beziehung können Menschen sich tatsächlich stark verlieben, auch idealisieren, träumen, übertreiben und auch intensiv fühlen. Der Unterschied liegt oft weniger in der Intensität allein, sondern darin, was danach passiert. Denn bleibt der andere interessant an dieser echten Person? Oder braucht er eher sowas wie so ein Spiegel? Also, dass man vielleicht auch selber Grenzen setzen darf. Oder kippt die Stimmung, sobald du nicht mehr perfekt bestätigst? Darfst du auch anders sein? Oder wirst du abgewertet, wenn du nicht mehr in das Bild passt, das am Anfang idealisiert wurde? Lovebombing ist also nicht einfach viel Liebe am Anfang, sondern eher ein überintensives Anfangsbild, also eine Anfangsbindung, die später in Kontrolle, Entwertung oder emotionale Verwirrung kippen kann. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Viele Betroffene schämen sich später und sagen, was konnte ich nur darauf hereinfallen? Warum habe ich das nicht gemerkt? Ich hätte es doch wissen müssen. Aber diese Selbstvorwürfe greifen oft zu kurz, denn am Anfang fühlt es sich oft nicht falsch an. Es fühlt sich nämlich sehr richtig an. Vielleicht sogar richtiger als alles vorher. Aber warum ist das so? Weil Lovebombing sehr zentrale menschliche Bedürfnisse anspricht. Wie schon gesagt, ich werde gesehen oder ich werde auch irgendwie als besonders wahrgenommen. Vielleicht habe ich das Gefühl, endlich komme ich da an. Ich muss nicht mehr kämpfen, muss mich nicht mehr erklären oder um Aufmerksamkeit bitten. Wenn jemand genau die Worte findet, die man lange vermisst hat, kann das tief wirken. Vor allem bei Menschen, die in ihrem Leben oft erlebt haben, ich werde nicht gesehen, ich muss mir Liebe verdienen, ich muss auch sowas wie stark sein oder irgendwie anpassen, ja, oder ich bin zu viel oder ich bin nicht genug. Dann kann ein Mensch, der am Anfang scheinbar bedingungslos bewundert, wie eine Erlösung wirken. Und genau da wird es psychologisch gefährlich. Denn manchmal verlieben wir uns nicht nur in den anderen Menschen, sondern in das Gefühl, das er in uns auslöst. Das Gefühl, endlich bin ich wichtig. In narzisstischen Dynamiken geht es am Anfang oft nicht um echte Begegnung, sondern es geht häufig um Idealisierung. Der andere sieht nicht unbedingt dich in deiner ganzen Komplexität, sondern eine Version von dir, eine Art Abbild oder eine Projektionsfläche. Vielleicht bist du für ihn oder für sie die perfekte Partnerin, der Retter, die Seelenverwandte oder der besondere Mensch, der endlich alles anders macht, der heilt, was vorher verletzt wurde. Das kann sich wunderschön anfühlen, aber es hat einen Haken. Wenn ich idealisiert werde, werde ich nicht wirklich gesehen. Ich werde erhöht. Und wer erhöht wird, kann später auch fallen. Denn Idealisierung ist nicht dasselbe wie Liebe. Liebe sieht einen Menschen umfassender. Mit den Grenzen und Schwächen und Widersprüchen der eigenen Geschichte und den eigenen Bedürfnissen. Idealisierung dagegen sagt eher, du bist perfekt, solange du meine inneren Funktionen erfüllst. Und diese Funktion kann sein, bewundere mich, stabilisiere mich, verstehe mich, sei immer verfügbar, gib mir das Gefühl, besonders zu sein, mach mich nicht mit deiner Eigenständigkeit unsicher. Und sobald du aus dieser Funktion herausfällst, kippt oft etwas. Viele Menschen beschreiben einen Moment, an dem sich die Beziehung nämlich verändert. Es kann einmal vielleicht auch plötzlich passieren, es kann aber auch bei dem anderen Fall eher schleichend sein. Am Anfang war da aber sowas wie Nähe, Begeisterung, wie wir gerade schon oft gehört haben, aber sowas wie Aufmerksamkeit, Tiefe oder Intensität. Aber dann kommt irgendwann sowas wie Kälte oder Kritik oder Rückzug, Abwertung, Irritationen, Schuldumkehr oder emotionale Distanz. Oft reicht etwas, das eigentlich normal ist. Du setzt eine Grenze. Du bist nicht verfügbar. Du widersprichst. Oder du hast eigene Bedürfnisse. Du bist vielleicht enttäuscht. Du bist nicht mehr nur Bewunderung. Oder du erwartest Gegenseitigkeit. Und plötzlich wird aus du bist besonders, nämlich sowas wie du bist schwierig, du bist undankbar, du bist zu empfindlich, du machst Stress, du verstehst mich nicht, du bist wie alle anderen. Dieser Wechsel ist für Betroffene extrem verwirrend, denn sie versuchen dann oft, die Anfangsphase wiederherzustellen. Sie denken dann, was habe ich falsch gemacht? Wie komme ich wieder zu dem Menschen zurück, der am Anfang da war? Und genau hier beginnt häufig eine Dynamik, die sehr schwer zu durchbrechen ist. Eine Frage, die viele beschäftigt, ist, warum geraten gerade empathische, sensible oder verantwortungsvolle Menschen oft in solche Dynamiken? Ja, auf jeden Fall nicht, weil sie dumm sind. Auch nicht, weil sie schwach sind oder sowas in der Richtung, das würde ihnen gar nicht gerecht werden. Das liegt eher daran, dass bestimmte Eigenschaften sie anfälliger machen können. Sowas wie zum Beispiel hohe Empathie, starkes Verantwortungsgefühl oder auch der Wunsch zu verstehen, die Fähigkeit hinter Verhalten Verletzungen zu sehen, Schwierigkeiten auch Grenzen zu setzen oder auch die Angst, jemanden fallen zu lassen, frühe Erfahrungen von Anpassung oder Parentifizierung zu haben oder aber auch ein erlernter innerer Satz wie, wenn jemand leidet, muss ich helfen. Und genau hier liegt nämlich eine Falle, denn Mitgefühl ist etwas Wunderschönes. Aber Mitgefühl wird gefährlich, wenn es zur Selbstaufgabe wird. Manche Menschen bleiben nicht, weil sie die Verletzung nicht sehen, sondern sie bleiben eher, weil sie die Verletzung des anderen zu gut sehen. Sie denken nämlich dann sowas wie, er meint es doch nicht so. Sie hatte es schwer. Er ist eigentlich ein guter Mensch. Sie braucht nur Sicherheit. Wenn ich nur liebevoll genug bin, wird es besser. Und manchmal stimmt auch ein Teil davon. Menschen mit narzisstischen Mustern können tatsächlich verletzt sein, aber Verletzung erklärt Verhalten. Sie entschuldigt nicht dauerhaft Grenzüberschreitungen. Das ist ein zentraler Satz für diese ganze Reihe. Jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Mechanismus. Viele Menschen fragen, warum gehe ich nicht einfach? Warum hänge ich emotional noch an jemanden, der mich verletzt? Warum sehne ich mich nach einem Menschen, der mir nicht gut tut? Ein Teil der Antwort liegt in dem, was oft als Traumabindung oder Traumabonding bezeichnet wird. Damit ist gemeint, eine Bindung kann besonders stark werden, wenn Nähe und Schmerz, Hoffnung und Angst, Zuwendung und Entzug miteinander verknüpft werden. Gerade nämlich, wenn schöne Momente unvorhersehbar kommen und gehen, kann das Nervensystem enorm stark gebunden sein. Das nennt man dann auch intermittierende Verstärkung. Also, man könnte auch sagen, so Belohnung kommt nicht zuverlässig, sondern die kommt eher unregelmäßig, so zwischendurch. Mal ist der andere liebevoll, dann kann es aber mal so sein, dass er wieder kalt ist, dann ist er mal wieder sehr nah oder abwertend, dann kann es so sein, dass er sich mal entschuldigt oder distanziert. Vielleicht ist er auch unglaublich intensiv. Und genau diese Unvorhersehbarkeit kann emotional abhängig machen. Denn das System denkt, vielleicht kommt die gute Phase wieder. Vielleicht wird es wieder so wie am Anfang und vielleicht muss ich auch nur besser verstehen, besser lieben oder auch besser reagieren. Und so beginnt nämlich ein Mensch, sich immer stärker an andere auszurichten. Und es geht dann weniger darum, was brauche ich, sondern was muss ich tun, damit es wieder gut wird. Das Nervensystem funktioniert da an der Stelle ähnlich. Narzisstische Dynamiken wirken nämlich genau darauf. Am Anfang entsteht oft eine starke Aktivierung wie Aufregung. Dann kommt sowas wie Dopamin, also solche Neurotransmitter, also Belohnung, Intensität, Nähe, Verschmelzung. Das alles wirkt dann wie in einer Wechselwirkung. Und später entsteht daraus sowas wie Unsicherheit, Alarm, warten müssen, Angst vor Rückzug, aber auch Anspannung und Selbstzweifel können dann auftreten. Das Nervensystem pendelt quasi zwischen Hoffnung und Bedrohung. Und genau das ist richtig erschöpfend. Viele Betroffene berichten dann, ich war dauernd angespannt. Ich habe ständig Nachrichten geprüft oder auch auf die Stimmung geachtet und ich wusste nie, woran ich bin. Ich habe immer mehr verloren. Und zwar mich. Ich habe mich immer mehr verloren. Und das ist kein Zufall. Wenn Beziehung unvorhersehbar wird, wird das Nervensystem wachsam. Es beginnt zu scannen. Wie ist die Stimmung? Wie ist der Tonfall? Kommt gleich Nähe oder Abweichung? Und bin ich hier sicher oder nicht? Das kann Menschen extrem binden und gleichzeitig auch erschöpfen. Viele Menschen bleiben innerlich nicht an der schlechten Phase hängen, sondern an der guten. Also man könnte sagen, an dem Anfang. An dem Menschen, der so liebevoll war. An dem Gefühl, endlich angekommen zu sein. An der Erinnerung an die intensive Nähe. Und deshalb ist Trennung oft schwer. Man trennt sich nicht nur von einem verletzten Menschen, sondern man trennt sich auch von der Hoffnung, dass der Anfang wiederkommt. Und das ist psychologisch sehr bedeutsam, denn viele Betroffene trauern nicht nur um die reale Beziehung, sie trauern um das Versprechen, das die Beziehung am Anfang gegeben hat. Das Versprechen, du bist gesehen, du bist besonders, du bist endlich angekommen und du musst hier nicht mehr suchen. Und wenn dieses Versprechen zerbricht, tut das tief weh. Jetzt ist mir wichtig, noch einmal zu differenzieren. Nicht jede intensive Beziehung ist narzisstisch. Auch ist nicht jede schnelle Verbindung Lovebombing. Auch nicht jeder Mensch, der am Anfang begeistert ist, manipuliert dann irgendwie bewusst oder so. Und nicht jeder spätere Konflikt bedeutet, dass jemand narzisstisch ist. Denn gesunde Beziehungen können am Anfang auch intensiv sein, klar. Der Unterschied zeigt sich meistens daran, ob nach der ersten Verliebtheit echte Gegenseitigkeit entsteht. Denn in einer gesunden Beziehung darfst du mit der Zeit echter werden. Dann kannst du nämlich Grenzen haben, du kannst müde sein, widersprechen, du darfst auch eigene Bedürfnisse äußern, du darfst auch enttäuscht sein und du darfst auch eigenständig bleiben. In einer narzisstischen Dynamik wird genau das oft zum Problem. Solange du spiegelst, bist du wertvoll, aber sobald du eigenständig wirst, wirst du bedrohlich. Kommen wir mal zu den ersten Warnzeichen.
Ohne eine Checkliste zur Diagnose
wird Nähe sehr schnell sehr intensiv. Wirst du auf ein Podest gestellt? Gibt es sehr frühe Zukunftsversprechen? Fühlst du dich gleichzeitig überwältigt und besonders? Werden Grenzen respektiert? Darfst du Nein sagen, ohne dass die Stimmung kippt? Bleibt der andere interessant an dir, wenn du nicht perfekt bestätigst? Oder entsteht eher Druck, Schuld oder Kälte? Musst du dich immer mehr erklären? Hast du das Gefühl, die gute Anfangsphase zurückverdienen zu müssen? Diese Fragen können dir helfen, nicht sofort zu urteilen, aber genauer hinzuschauen. Wenn du dich in dieser Folge wiedererkennst, möchte ich dir etwas Wichtiges sagen. Es ist nicht beschämend, auf intensive Zuwendungen reagiert zu haben. Das ist total menschlich. Denn Menschen sehnen sich ja nach Liebe, Resonanz, Verbindung und gesehen werden. Wenn jemand genau diese Bedürfnisse anspricht, dann reagiert unser Inneres. Das macht dich nicht schwach. Es ist wichtig zu lernen, nicht jede intensive Nähe ist auch sichere Nähe. Und nicht jede Bewunderung ist Liebe. Nicht jedes Verstandenwerden ist echte Beziehung. Und nicht jeder Mensch, der verletzt ist, darf dich verletzen. Vielleicht ist die zentrale Erkenntnis dieser ersten Folge: Narzisstische Beziehungen beginnen oft nicht mit Schmerz, denn sie beginnen häufig mit Sehnsucht nach Intensität, nach Spiegelung und mit dem Gefühl, endlich gemein zu sein. Und genau deshalb sind sie so schwer zu erkennen. Vielleicht ist die wichtigste Frage am Anfang einer Beziehung deshalb nicht nur, fühlt es sich gut an, sondern auch, werde ich wirklich gesehen oder werde ich gebraucht, um etwas im anderen zu stabilisieren? Darf ich ich selbst bleiben oder werde ich langsam zu einer Rolle? In der nächsten Folge schauen wir uns an, warum Menschen in narzisstischen Beziehungen bleiben, obwohl sie leiden. Warum Hoffnung, Traumabindung, Co-Abhängigkeiten und alte Beziehungsmuster so stark wirken können und warum der Satz "Dann geh doch einfach" psychologisch oft viel zu kurz greift. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal eine angenehme Woche und wenn ihr wollt, hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder.